ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Anke Engelke ist heute unser Gast im Sonntagstalk von SR1 und von HR3. Es gibt was Neues von dir und das in allerbester Begleitung unserer Lieblingskombo Anke Engelke und Bastian Pastewka. Auch deine Lieblingskombo?
Wie viele Kombos habe ich denn eigentlich? Also, gute Frage. Warte. Ja, ich denke, was das Komödiantische angeht und was das Menschliche angeht, ist das eine Lieblingskombo. Basti und ich haben uns ja kennengelernt bei der Wochenshow 1996, im vergangenen Jahrtausend. Das ist ganz schön elend, wenn man es sich so überlegt. Und haben da recht bald festgestellt, dass wir toll miteinander witzig sein können und dass wir einander auch mögen. Und seitdem sind wir richtig gute Freunde.
Ja, das merkt man vielleicht auch am Zuspielen der Bälle, also nicht nur als Wolfgang und als Anneliese, als Maria und als Ralf, vielleicht auch in der neuen achteiligen Serie Perfekt verpasst. Die spielt eben nicht in Köln oder im hippen Berlin, in Hamburg, München oder Leipzig, sondern im wunderschönen Mittelhessen, in Marburg. Also da ist jetzt nicht nur alles witzig, sondern zwischen Chakrenzünden, Katzenpflaster, Schrittzähler und Doppelkinn sind die beiden 50 plus geschieden und schon leicht angekratzt. Wie würdest du Maria beschreiben, die Hauptfigur, die du übernommen hast?
Ich finde leicht angekratzt total gut, wenn schon so Gebrauchsspuren dran sind an einem Menschen und an der Biografie. Das finde ich total schön. Als Bild natürlich ein bisschen schräg, aber eigentlich ist es genau richtig. Das sind ja Wunden, die wir irgendwann auch selber erkennen. Als Kind und als jugendlicher Mensch bist du da noch nicht so darauf fokussiert, aber irgendwann beginnt das ja, dass du merkst, wo mal was schiefgelaufen ist und wo die Erinnerung an etwas bleibt, ne, was vielleicht verletzend war, was aber auch schön war. Wie auch immer, man hat so sichtbare und unsichtbare Narben. Und Maria, die ich spiele in Perfekt verpasst, ist eine Buchhändlerin, die Single ist, aber nicht so ganz loslassen kann, noch eine Affäre hat. Und das ist ein bisschen kompliziert, weil die Freundin der Affäre ihre ehemals beste Freundin ist und so. Das ist wirklich kompliziert. Und sie lebt in Marburg und kennt im Grunde dort alle als Buchhändlerin. Gibt nicht so viele Buchläden in Marburg. Als Buchhändlerin kennt sie die Leute. Und seltsamerweise kennt sie aber Ralf nicht. Und das ist ja die Ausgangssituation unserer Serie. Basti und ich haben die uns ja zusammen ausgedacht und haben dann auf Strecke irgendwann gemerkt, Alter, wenn die sich nicht kennen und nicht oft treffen, dann spielen wir ja gar nicht so viel zusammen. Dann haben wir ja gar nicht viele Drehtage gemeinsam.
Eigentlich schade, dumm gelaufen. Also absolut. Ja klar, wie du sagst, sie ist Buchhändlerin in der Marburger Oberstadt. Sie ist Single, sie ist kinderlos, sie hat mehrfach Heiratsanträge abgelehnt und sie schaut sich ihre Lebenswunden auf jeden Fall am Anfang nicht ganz so genau an, diesen Lebensrucksack, so wie du es ja beschrieben hast, den wir mit uns nun schon einige Jahrzehnte rumtragen, auch die Maria, die du spielst, wo die Druckstellen der Rucksackgurte so ein bisschen tiefer werden. Also sie schleppt schon einiges mit sich mit.
Ja, absolut. Und vielleicht lernt man das auch erst, wenn man älter ist, dass man sich dieser Sachen auch bewusst ist und dass man sich auch des Gewichts bewusst ist, das man rumschleppt oder der Geschichten bewusst ist. Und das dauert. Das ist das Privileg und Schicksal zugleich von Menschen, die über 30, 40, 50 sind. Irgendwann geht das ja los, dass man das selber versteht. Und doch kriegen wir das nicht unbedingt alle gut hin, das Glück zu erkennen und mit dem Glück zusammenzuarbeiten. Und das war übrigens was Basti und mich auch so interessiert hat. Wir haben uns die Grundidee für diese Serie schon vor langer, langer Zeit überlegt. Vor 4 Jahren, 2020, Pandemie, da konnten auch wir Schauspielenden nicht arbeiten. Und alle Menschen mussten sich ja vorsehen und mussten vorsichtig sein im Umgang miteinander. Und wir haben uns zusammengesetzt für eine Woche. Wir haben so ein Fotostudio gemietet von einem befreundeten Fotografen, haben uns da eine Woche eingesperrt und haben erstmal so überlegt, was interessiert uns gerade, wie geht's uns gerade, was für Geschichten würden wir gern erzählen. Wir haben ja schon so viel miteinander gemacht, aber irgendwie war die Zeit reif für was Neues. Und ein ganz wichtiger Punkt war genau das, was du angesprochen hast. Was haben wir denn da alle im Rucksack? Und wir wollten eine Geschichte erzählen, in der es darum geht, dass man sich dessen vielleicht nicht immer bewusst ist.
Aber dass man eben auch schaut, in welcher Lebensphase sind wir, also auch sehr authentisch eben zu sagen, ja, welche perfekt verpassten Träume habe ich denn mal gehabt und dann sind die Lebensjahre an uns vorbeigespült und vorbeigerauscht. Wir haben nicht alles umgesetzt, wovon wir geträumt, was wir uns vorgenommen haben und ein bisschen auf jeden Fall in den ersten Folgen dieser Staffel sind sie ja auch noch nicht bereit, noch nicht offen für Veränderungen und den genauen Blick. Es ist ein bisschen so ein Weiter-so. Also Ralf mit seinen Gags, die vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen sind. Ein Festhalten noch an alten Beziehungen, wie du sagst. Und er hängt auch irgendwie noch an der Familie und will diesen Rahmen auch noch so aufrechterhalten. Gleich in Folge 1 beamen wir uns zurück in das Jahr 2014. Sitzt Maria und Ralf, gespielt von Bastian Pastewka, Rücken an Rücken in der Gondel im Chaospendel auf der Kirmes in Marburg. Ganz nah, aber irgendwie auch ganz fern. 10 Jahre später, Ralf hat doof geparkt, was Maria mit dem Fahrrad nervt, fangen sie an, sich Nachrichten in den Staub des Autos zu schreiben. Erst ein bisschen so stichelnd, ein bisschen fies, dann wird's immer sympathischer, immer offener. Aber begegnen tun sie sich nicht in dieser Kleinstadt. Abseits vom Autostaub ist Maria irgendwie auch kein Ass in Kommunizieren. Aber das ist ja etwas, was du nun in deinem Beruf auch brauchst, oder? Bist du ein Profi in der Kommunikation? Sie ist da ja so ein bisschen verkapselt.
Oh, glaub mal nicht, dass ich nur, weil ich auch ein Radiokind bin und weil ich auch so eine Moderationsvergangenheit habe, dass ich da ein Profi wäre, bin ich im Privaten nicht unbedingt und weiß gar nicht, ob ich so viel
souveräner bin. Was sind denn die Hürden oder was sind denn die Stolpersteine, wenn du da jetzt doch so etwas zögerlich oder wie mit angezogener Handbremse klingst?
Ich glaube, dass ich zwischen zwei Extremen mich bewege, wenn es um Kommunikation geht. Ich bin gerne sehr, sehr ehrlich und damit können manche Menschen gar nicht so umgehen. Ich verpacke das gerne dann humoresk, ja. Also da hilft mir der Humor sehr, wenn ich jemandem wenn ich Kritik äußere vorsichtig und das aber im Witz verpacke, das klappt aber nicht immer. Das ist ja, manche Leute checken es ja auch sofort und dekodieren das und merken, na, eigentlich wolltest du mir doch sagen, dass die Frisur mir nicht steht. oder dass es schlimm ist, dass ich zu spät gekommen bin. Und auf der anderen Seite bin ich einfach wahnsinnig vorsichtig und habe sehr viel Respekt vor den Grenzen anderer, weil ich selber das immer wieder erlebe, natürlich auch durch meinen Beruf, der jetzt so eine blöde Prominenz mit sich bringt, was Übergriffigkeit ist. Mhm. Das erlebe ich immer wieder selber, dass Menschen sich erfreuen an meiner Arbeit und das ist ja das Schönste, was es gibt, ne? Aber da so eine Nähe entsteht, die recht einseitig ist. Ich kenne ja diese Menschen nicht, die kennen mich sehr, sehr gut oder vermeintlich sehr, sehr gut, kennen meine Arbeit und lesen vielleicht Gespräche, die ich führe, hören vielleicht jetzt auch zu und meinen, ah, okay, da weiß ich was über die Anke, aber ich weiß ja nichts über die. Und das ist, das kennst du auch. Also sobald man mal die Visage vor so eine Kamera gehalten hat, ist man ja eigentlich schon verloren. Und denke ich dann immer wieder, aber dadurch, dass ich so früh angefangen habe, ist das nicht mehr rückgängig zu machen. Und damals habe ich das ja nicht gecheckt. Ne? Wenn du ein kleines Kind bist, kapierst du ja nicht, wohin das vielleicht führen kann.
Ja, es ist natürlich auch weg die Privatsphäre. Es ist wie so eine Schutzhülle, die damit dann ja verloren geht. Mhm. Und das klingt so ein bisschen, als wenn du dich dann schützen willst, indem du vielleicht auch mal nicht in Kommunikation trittst, weil du gerade gesagt hast, du schützt dann den Raum auch von anderen, indem du vielleicht nicht auf sie zugehst. Habe ich dich da richtig verstanden?
Hast mich sehr richtig verstanden, Bärbe.
Ja, hellwach, Thebonin wirkt bei mir, ich merke schon.
Wir sitzen ja in einem ähnlichen Boot. Also, ich bin jetzt gerade mit der Bahn hergekommen hier. Ne? Ich sitze auch in einem Studio, ich sitze in Köln im WDR-Studio. Und guck mal, schon alleine auf dieser kurzen Bahnfahrt, ich suche dann einen Platz, ne? Ich suche dann Platz mit dem Rücken zu allen anderen. Ich möchte auch Leute, das klingt manchmal so ein bisschen.
Hast du Cap auf? Hast du Kopfhörer auf? Sowas?
Nee. Ich habe nur nie aufgehört, Maske zu tragen, weil in meinem Umfeld auch Menschen sind, die nicht krank werden dürfen. Also wenn die irgendwas, wenn ich was aufschnappe und ich das weitergebe, das wäre gerade ein bisschen doof. Mhm. Aber wenn ich eine Brille trage, dann, wenn ich eine Sonnenbrille trage, dann weil es hell ist draußen. Und oder eine getönte Brille. Und wenn ich was auf dem Kopf habe, ist Winter. Aber ich habe keinen Bock, mich zu verkleiden oder so. Dafür ist mir das Leben auch zu kurz. Und das würde ja, das wäre blöd. Dann müsste
aber trotzdem wendest du ja, ich nenne das jetzt mal wie so kleine Tricks an. Oder man ist darin ja schon sehr geübt. Ja. Also wenn dich im Supermarkt zwischen den Regalen immer jemand hinter dir herläuft bei den Nudeln und deinen Namen flüstert. Irgendwann dreht man sich dann ja um und sagt, ja, sie haben recht, weil man dann wieder alleine weiter einkaufen will zu Milchreis und zu den Joghurtbechern.
Nee, aber das ist ja ganz gut, wenn man mal vergisst, wie man heißt und wer man ist, dann wird einem das ja auch gesagt.
Du, im zunehmenden Alter kann das ja auch
doch
nicht.
Da wird mir gesagt, sie sind doch, und ich habe so einen doofen Namen, sie sind doch das ist immer ein bisschen lustig, oder? Oder ich werde auch gefragt, wer ich bin. Und dann wird es eine Herausforderung.
Dann ist das aber wie so ein kleiner Demenztest. Ja.
Sind sie? Sie sind es doch, oder? Ist alles nicht schlimm. Das ist ja, da sollte man sich nicht drüber beschweren. Guck mal, wie schön es auch ist, dass wir unseren Beruf ausüben dürfen. Nur vergessen manche Menschen einfach, dass das ja nicht das erste Mal ist, dass das passiert dann an so einem Tag. Ist auch am Ende egal. Also ich freue mich des Lebens und mache das alles wahnsinnig gerne. Aber wir kamen drauf über die geschützten Räume. Das ist der Unterschied zwischen mir und Maria. Also ich gehe lieber weg, wenn ich merke, irgendwo geht es um mich oder es wird irgendwie laut oder so. Das mag ich gar nicht gern. Da gehe ich wirklich lieber, ich habe total gern meine Ruhe einfach. Ich bin auch wahnsinnig gerne allein, weil immer so viel Trubel ist. Mein Beruf bringt mit sich, dass ich immer mit wahnsinnig vielen Menschen zusammen bin und ganz viele Menschen was von mir wollen, ich ganz viel von denen will, ich brauche ja deren Hilfe, wenn ich was drehe oder so, bin ich abhängig von einem großen Team. Ich kann es nicht alleine machen und ich brauche Hilfe und brauche Menschen. Und mich interessieren Menschen. Ich studiere die, damit ich
musst
die spielen
du ja auch.
Kann.
Musst du ja auch. Das ist ja auch dein Handwerkszeug. Ja. Trotzdem sagt dir der Hundetrainer Hakan, gespielt von unserem zukünftigen hessischen Tatortkommissar Edin Hasanovic, sagt er dir in der Rolle der Maria, du bist überhaupt gar kein Ass im Kommunizieren. Mhm. Und was du von Edin Hasanovic hältst, das müssen wir hier vielleicht gleich mal mit dir gemeinsam abfeiern. Ist das das erste Mal, dass ihr zusammen gedreht habt, Anke?
Nee. Wir haben uns, glaube ich, kennengelernt bei Rate Your Date. Da habe ich die Mutter von Alicia gespielt und er war so ein Heini, so ein Schnösel, sehr, 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 sehr lustig. Ich überlege, wann sein Filmpreis war. Der hat doch den Filmpreis so toll moderiert. 2019.
Ganz genau. Und so. Als Tatortkommissar, siehst du ihn da?
Ach, erstmal sehe ich den überall. Der ist wahnsinnig begabt. Ja, jetzt ohne Quatsch, der ist sehr, sehr vielseitig. Ich finde den wahnsinnig begabt. Ist ein bisschen unangenehm. Man riskiert ja immer, dass die Menschen das dann auch hören. Und dann schleimt man so rum und so. Aber der Edin weiß schon, wie ich das meine. Wir hatten in München beim Filmfest Deutschlandpremiere von Perfekt verpasst. Und anschließend gab es ein ganz schönes Fest, das Amazon Prime ausgerichtet hat für uns. Es war einfach zu schön. Es war ein ganz toller Abend. Und da habe ich wieder lange mit Edin auch gequatscht. Und das ist einfach schön, den zu erleben, wie der spielt und wie der umgeht mit Aufgaben in so einer Rolle. Also wie er den Hakan da macht, das ist ja, wir wollen jetzt nicht so viel verraten, aber Maria und er, die haben ja wirklich eine ganz besondere Beziehung zueinander. Und das war so ein schönes Herantasten und so ein schönes Gucken, wie weit kann ich gehen, weil die beiden sich recht nahe kommen. Also wie gehen wir jetzt hier als Figuren miteinander um und vergessen nicht, dass wir gerade auch als private Personen miteinander umgehen. Ne? Also das ist so.
Er hat so was Zerbrechliches, finde ich, oft im Blick. Er hat aber auch was sehr Direktes. Er hat eine unglaubliche Physis und dabei auch eine Zartheit. Also das fasziniert mich immer, dass er so wie so Gegensätze erfüllt. Also von daher bin ich gespannt darauf zu sehen. Tatort ist ja auch vielleicht ein Korsett oder ist ja auch eine Marke. Da muss man ja auch reinpassen, wie er das dann ausfüllen wird.
Ja, ich glaube, der freut sich wahnsinnig, weil seine Kollegin ja auch eine gute Freundin von ihm ist und die schon ich glaube, er hat es mir ganz konkret gesagt, vor 15 Jahren miteinander gespielt, KDD.
Da hat er schon durcheinander hier mit den Jahrzehnten.
Ja, ich überlege, wann das war und da haben die beiden schon miteinander gespielt und sich wohl sofort verstanden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und er freut sich einfach wahnsinnig darüber und hat auch interessante Dinge zu berichten gewusst. Er sagte, als bekannt wurde, dass er eine Hälfte des hessischen Tatort-Duos sein werde, sind die Leute ausgeflippt. Da war er dann was, weißt du? Da waren alle interessiert und haben gesagt, ja, unser Junge.
Sehe ich nicht so. Für mich war er vorher schon wie so eine Bonbonniere, wie so eine Schatztruhe, die du aufmachst und wo ganz viel rauskommt. Und das finde ich spannend. Also wir sind gespannt auf ihn, aber genauso wie du es jetzt gesagt hast, beim Tatort-Duo spielt Freundschaft eine Rolle. Bei dir und Bastian Pastewka ist es auch so. Also spielt man anders, wenn man miteinander befreundet ist? Also betritt man dann Räume, in denen man auch Schwäche zeigt oder sich öffnet nochmal anders, wenn man das Gegenüber besser kennt?
Zweiter Teil deiner Vorgabe, nein. Räume und so weiter, null. Spielt man anders? Ja, erster Teil. Ja, man spielt anders, weil man sich schneller verständigt. Mhm. Das ist total zeitsparend. Du musst nicht groß drumherum reden und du musst ja auch nicht abtasten und so weiter, sondern du kannst relativ technisch vorgehen.
Wie an so einem Urlaubsort, an dem man schon mal war. Man kommt direkt an, kann den Koffer auspacken und ist da und kann loslassen.
Was ist das für ein Bild? Warte, muss ich erst mal checken. Da ist was dran. Naja, das sind, ja, du kennst es und du weißt es. So, ja, das stimmt. Bei Basti und mir reichen ja dann Stichworte, weißt du? Das ist wie auch in der Partnerschaft zwischen Liebenden oder das ist auch so in der Freundschaft, innerhalb einer Familie und so weiter. Da hast du Codes, glaube ich. Und da reichen so kleine Fetzen, die du einander gibst. Und dann
ganz
weißt du
genau.
Schon, ein Blick reicht ja auch
ein
manchmal.
Ein Blick ist es manchmal eine Geheimsprache. Ist es fast wie so ein Untertitel oder ein zwischen den Zeilen lesen. Allerdings gelingt das Maria ja nicht immer. Sie bekommt ja von Edin Hasanovic in der Rolle des Hundetrainers eben auch zu hören, sie muss immer diesen störrischen Hund, der sie nicht mag, ihres Vaters mit dem zur Hundeschule schleppen. Das gelingt nicht so. Also taucht sie da immer ohne Hund auf. Dass du keine gute Zuhörerin bist, das wird dir in der Rolle der Maria vorgeworfen. Dann gibt es den Kommunikationsfail, so ein bisschen Fremdschämen ist das auch, wo du dich zum Mädelstreffen deiner Mitarbeiterin einlädst, deiner deutlich jüngeren Mitarbeiterin in der Buchhandlung. Also es gibt eben auch Sachen in der Serie, ganz, ganz viel auch zum Fremdschämen, so
ja,
würde ich es mal nennen.
Ich weiß, das haben wir, das ist da wollten wir aber hin.
Und warum da eine Stadt wie Marburg, fast 80.000 Einwohner, perfekt geeignet war und viel besser als Köln, Hamburg oder Berlin, darüber haben wir auch gesprochen.
Weil Basti die Stadt so unfassbar romantisch findet und so interessant wegen der beiden Aufzüge, die Ober- und Unterstadt verbinden. Mhm. Und weil er sagte, die sei so pittoresk. Und weil wir uns auch recht schnell einig waren, als es um die Verortung der Geschichte ging.
Keine Großstadt.
Denn nicht alle Menschen leben in einer Großstadt. Ein Großteil der Deutschen lebt im sogenannten ländlichen Raum oder in Kleinstädten, in Orten, in Dörfern. Und das ist nochmal ein anderes Tempo, das ist nochmal eine andere, nicht nur Erzähl-, sondern auch Lebensgeschwindigkeit. Und wir wollten ja so gerne wirklich das Leben abbilden.
Und die Chance ist natürlich auch größer, sich in so einer mittelgroßen Stadt wie Marburg mal zu begegnen, wo man immer denkt, meine Güte. Und es ist irgendwie auch keine Stadt zum Tindern. Das macht
ihr auch beide
nicht.
Interessant, genau. Ja, das war auch ganz schnell dann raus, weil wir das nicht erzählbar finden. Das ist schwierig, sowas abzubilden in einem Film oder in der Serie. Und ich fand das sofort nachvollziehbar. Ich kannte Marburg nicht, aber alles, was er erzählte, klang so toll. Und dann bin ich zur Recherche privat hingefahren und habe mir das dort angesehen.
Und?
Alles habe auch geschaut, wie sind da die Buchläden und wie gehen die Menschen da miteinander um. Ja, das ist perfekt. Und wie wir aufgenommen wurden in Marburg, wir hatten etliche Drehtage auch in Marburg. Das war einfach zu schön. Wir sind da. Und das ist vielleicht in Großstädten wie Berlin und Köln nochmal anders. Die sind so ein bisschen abgegrast und da freuen sich die. Man wird nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen, wenn man da als Filmteam angerauscht kommt mit 10 riesen LKW, weißt du? Und dann blockierst du da ganze Straßenzüge. Das ist natürlich, also kann ich verstehen, das ist ätzend. Da ist dein Parkplatz weg und dann sind da diese lauten Filmleute und das ist alles ja so ein bisschen unangenehm. Die sind ja so verrückt. Und in Marburg war es genau das Gegenteil. Da stehen wir jetzt im Goldenen Buch der Stadt und so weiter. Wir haben den Bürgermeister kennengelernt und Sabrina, die uns da durchgeschleust hat, die so ein totaler Filmfreak ist und sich wirklich gut auskennt, die hat uns in Marburg betreut. Ich will dir mal sagen, das ist ein Geschenk, wenn man in der Stadt willkommen geheißen wird. Und ich bin ja ÖPNV-Tante und mach hier in Deutschland alles nur mit Bus und Bahn. Und habe dann auch, wenn ich einen drehfreien Tag hatte, die Gegend da so ein bisschen kennenlernen wollen und saß selber in einem Bus. Und da für uns eine ganze wichtige Straße in Marburg gesperrt wurde, für die Kirmes, die du am Anfang erwähnt hast, auf
ganz
der
genau.
dieses Fahrgeschäft steht, stand ich selber mal in einem Stau, den unser Filmteam verursacht hat. Und jetzt rate mal, ob die Leute da geflucht haben im Bus und irgendwie mit Lebensmitteln geworfen haben nach dem Filmteam. Oder ob
Marburger
die gesagt haben,
sind gechillt, Anke. Ja, die sind einfach bei sich, die sind geerdet. So, ja. Man will nicht zu viel spoilern, aber ein bisschen ist ja auch die Entwicklung von Maria vielleicht ins Marburgerische.
Kennst du Marburg?
Ich kenne Marburg nicht sehr gut, von 2-3 Jobs, von einer Freundin, die dort gewohnt hat, aber als ich sie besucht habe, dann dabei war, die Koffer zu packen. Aber es ist mir auch durchaus sympathisch in Erinnerung.
Naja, weißt du, das ist auch eine Stadt von Studierenden und da sind ganz viele, da gibt es tolle Chancen für Menschen, die nicht sehen können. Das ist eine Blindenstadt, weil wohl nach dem Krieg dort als erstes auch eine Schule war, da konnten Kinder hingehen, die nicht sehen konnten. Und wie gesagt, Studierende, das ist 1A. Du hörst immer das Klack, Klack, Klack der Blindenstöcke. Du hast an mehreren Orten in Marburg so gusseiserne Replika des jeweiligen Ortes, an dem du bist. Da kannst du die Häuser erfühlen und die Straßen und die Gassen und so. Für mich als Sehende ist das entzückend, aber was für ein toller Service, ja?
Das ist ein richtiger Support für die Nichtsehenden. Und wer noch nicht in Marburg war, sollte auf jeden Fall die Chance nutzen und mal hinfahren. Wir gucken zu und leiden irgendwie die ganze Zeit, dass Bastian alias Ralf gerade aus der einen Tür rausgeht und während du zur anderen reinkommst, fahrst du rein, fahrst du raus. Du guckst aufs Handy, während er seine Nummer im Staub auf die Autotür schreibt. Es klappt immer perfekt, dass es nicht klappt. Und ihr quält uns ein bisschen mit unserer Sehnsucht nach einem gemeinsamen Happy End. Das ist dir schon bewusst, ne?
Ja.
Ja,
ich entschuldige mich auch im Namen von Bastian Pastewka, aber Leute, jetzt ist der Wurms raus, es gibt kein Zurück mehr. Ne? Also wir haben natürlich wir haben nicht alleine uns die Geschichte dann, also die Geschichte entwickelt. Wir saßen im sogenannten Writers Room noch mit 4 KollegInnen, mit Cynthia und mit Fabienne, Sebastian und Claudius. Und das sind Profis. Im Gegensatz zu Bastian und mir wissen die, was sie tun. Und wir haben alle dann aber eine große Freude, einen großen Spaß daran entwickelt, das auf die Spitze zu treiben.
Die Schraube immer enger zu drehen.
Wie könnten sie sich denn treffen, ohne dass sie voneinander wissen? Da haben wir uns natürlich auch ein paar Sachen ausgedacht. Das wird dann zum Teil so richtig grotesk und lustig. Aber auch sowas passiert im Leben. Das ist ja das Schöne, wenn du in einem Writer's Room sitzt. Das habe ich noch nicht oft gehabt. Ich kenne jemanden, die Schwester von meinem Ex, die hat das und das und das gemacht. Und schon
ist die Szene mit drin.
Ja, na klar, und schon ist es echt.
Aber Bastian gilt ja immer so ein bisschen als der sympathische Perfektionist. Ihr konntet dann auch irgendwann loslassen und sagen, jetzt ist rund, jetzt ist gut. Also wenn du diese Erfahrung des Writers Rooms noch nicht so oft hattest.
Ja, was ich ganz gut kann, ist eine Begabung von mir, ist loslassen und sagen, gut, du kannst das besser, du weißt das besser, ihr habt das jetzt entschieden. Wenn ich die Einzige bin, die sagt, glaube ich nicht, oder die Einzige, die sagt, das muss unbedingt rein, dann beuge ich mich da gerne. Ich bin leidenschaftliche Demokratin. Ich finde, das ist ein Prozess, der wichtig ist in der Zusammenarbeit, dass man miteinander entscheidet und im Zweifel den besten Kompromiss findet. Im Idealfall ist man einer Meinung, aber ich mag das total gerne, mal für etwas zu kämpfen, für eine Idee in so einem kreativen Prozess und auch mal zu sagen, okay, nee, ihr habt recht, dann machen wir es so. Mhm. Ich mag das ganz doll.
Und dann davon lernen und daraus wachsen und sich dann weiterentwickeln, das ist ja sowieso in einer Teamarbeit, wie das Drehen und Drehbuchschreiben ist, eigentlich eine Grundvoraussetzung, diese Offenheit. Also die verschränkten Arme und ein Trotzgesicht, das kann ich mir vorstellen, funktioniert dann ja nicht. Wir haben die Maria ein bisschen beschrieben. Wie würdest du Bastian beschreiben? Wir haben bei Maria das Wort angekratzt genutzt. Seine Hausärztin sagte, er sei ein wenig schwammig geworden und greift ihm da etwas grob ins Hüftgold. Er hat Herzprobleme, er hat Rückenschmerzen, er ist eben auch nicht mehr 20. Was würdest du sagen? Was hat er für Spuren dabei?
Diese Figur Ralf ist mir, nachdem wir sie erfunden haben, jetzt für Perfekt verpasst, ist die mir natürlich mehrfach begegnet. Also das kennen wir alle, ja?
Der Funny-Typ im Umfeld.
Nee, dass man so eine selektive Wahrnehmung hat. Wenn man schwanger ist, sieht man Schwangere. Wenn man das Kind durch die Gegend schiebt, sieht man andere Kinderwagen. Und wenn man gerade rote Haare hat, fallen einem Rothaarige auf. Wie auch immer. Und ich habe jetzt gemerkt, Mann, ich habe ganz schön viele Typen um mich rum, wenn auch nicht im direkten Freundeskreis, aber erlebe ich, die so das zweite Leben beginnen nach einer Scheidung, ja, nach einer Trennung und sich überlegen, wo stehe ich denn überhaupt? Und das ist bei Typen ganz interessant.
Aber da verpasst doch Ralf ein wenig den Startschuss, oder?
Ja, er weiß, ich glaube, ne, der auch hier verraten wir nicht zu viel, der hängt natürlich an beiden Teenage-Töchtern, der hängt auch noch an seiner Ex-Frau und rafft aber nicht, und das passiert schon in der ersten Folge, rafft nicht, dass das nicht so cool ist, dass sein Proberaum immer noch in der gemeinsamen Garage ist. Er ist zwar ausgezogen, aber die Band, die 4Js, probt immer noch in der Garage der Ex-Frau. Das ist irgendwie doof. Natürlich ist es super, wenn Paare sich trennen und nach der Trennung noch befreundet sind und gut miteinander klarkommen. Aber auch da muss man ja sagen, alle Menschen haben das Recht auf eine Weiterentwicklung. Und ich habe das jetzt, ich habe das beobachtet. Und wenn du die Serie gesehen hast, schwöre ich dir, wirst du auch so Menschen beobachten und sagen, stimmt. Ja. So skurril einem das vielleicht auf dem Blatt geschrieben vorkommt, dann erlebt man es, dann sieht man es und denkt, so sind Menschen.
Klar, es gab natürlich Gründe, warum vielleicht Beziehungen nicht mehr halten, warum man sich neu orientieren will. Und bei Ralf hatte ich so das Gefühl, das Fenster steht offen und irgendwie dieses sich ausprobieren, dieses mutig sein, sich reinstürzen, auch wie mit so einem Körper in dieses neue Leben, so richtig will er das nicht. Er ist natürlich auch nostalgisch, das sind wir doch mit 50 plus. Also dieses, wo fängst du an, nochmal neu anzufangen? Das ist ja gar nicht so einfach.
Ja, ist das nicht lustig, dass wir so Schisser sind manchmal?
Ja.
Es gibt natürlich auch so Menschen, die total abenteuerlustig sind und sagen, nee, das riskiere ich jetzt einfach, das mache ich jetzt einfach. Und ich bin bei den Interviews, die ich jetzt auch im Rahmen der Promo oder wie man das nennt, bin ich natürlich auch immer so neugierig und frage dann auch zurück. Und das kannst du mir glauben, wenn ich die Menschen dann, die Journalistinnen und Journalisten, wenn ich die dann frage, ja, und welche Chance haben Sie verpasst oder was hätten Sie lieber, was würden Sie machen, wenn Sie jetzt nicht hier wären, welchen Job hätten Sie, wo würden Sie leben, wie würden Sie leben und so, da kommt bei jeder zweiten Antwort, ich würde eigentlich schon was anderes machen.
Mhm.
Das ist doch irre.
Kannst du das denn auch sagen? Ich kann das gar nicht so für mich so bestätigen.
Ich bin extrem froh da, wo ich jetzt bin. Ich finde das schon richtig geil, weil ich auch das, was ja mein ursprünglicher Wunsch war, mal als Kind, als junge Frau, Lehrerin zu werden, weil dieser Wunsch ja nie unerfüllt
blieb. Gut, das konntest du sehr gut ausleben bei Absolut. Wer stiehlt mir die Show? Absolut. Da hattest du was gruselig Strenges und das haben auch viele der Teilnehmer gemerkt. Auch dein Gang bekam so einen kleinen Stock, so ein Lineal im Rücken, aber das ist natürlich deine Begabung. Gleich mehr mit dir, liebe Anke. Der Sonntagstalk von SR1 und HR3. Perfekt verpasst. Da laufen Anke Engelke und Bastian Pastewka 8 Serienfolgen lang perfekt aneinander vorbei. Erkennen sich nicht, verpassen sich. Insgesamt steht überhaupt viel auf der Kippe in ihrem Leben. Oder es ist schon gekippt. Sagen wir so ein bisschen so auf dem Weg hin zur sauren Milch. Eheglück gescheitert, Freundschaften in Frage gestellt, Herzgesundheit macht auch ein bisschen Sorgen. Die Lebensmitte ist für viele noch so mal ein Cut. Wie viele Jahre bleiben mir noch? Wann kann ich noch was neu anfangen? Und kann Spiritualität da helfen? Ist das etwas, was du jemals privat genutzt hättest?
Nee, habe ich nicht. Ich bin da nicht, habe da noch nie einen Zugang gefunden. Ich finde es nicht uninteressant, aber so Räucherstäbchen ist bei mir so das Maximum.
Wer verlässt seine Komfortzone? Wann kann man noch mal raus aus dem Alltag? Das ist ja so ein bisschen die Frage, die sich auch beide stellen. Manchmal werden sie rausgeschubst und stehen unfreiwillig im Wind des Lebens. Und manchmal werden sie vielleicht auch ein bisschen gezogen.
Ja, checkt man ja auch nicht mit
nicht
21.
Immer.
Ne? Man checkt man nicht, was möchte ich, wo bin ich proaktiv, wo ergreife ich die Initiative, wo lasse ich mich treiben und wo muss ich gedrängt werden. Das sind Dinge, die man erst so ab Lebensmitte irgendwie checkt. Und auch da, wie oft wir uns auch weigern, Vorschläge anzunehmen, wie oft wir uns
Chancen erkennen und Chancen nutzen, oder was meinst du?
Genau, wie oft, ne? Also wenn jemand sagt, aber hier, du kannst, nimm doch mein Haus für einen Monat. Wie? Für einen Monat? Wie soll ich denn das mit dem Job machen? Oder mach das, pass mal auf. Oder so, das bezieht sich jetzt auf Leben. Aber ich hatte neulich so eine Situation, wo ich dachte, boah, wie mutig ist das, das jetzt zu machen? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber es hatte damit zu tun, dass jemand in eine andere Stadt geht. Und einfach, aber auch nur für einen kurzen Zeitraum. Und da habe ich noch gedacht, warum machen wir das nicht häufiger mal?
Aber wir haben doch Kinder in dem Alter, die das machen. Und wenn man dann schaut und sagt, ja, die breiten die Flügel aus, all die Bedenken, die dann plötzlich da sind mit 30, 40 oder mit 30 vielleicht noch nicht, mit 40, 45, 50, die hast du doch gar nicht, wenn du nach dem Abi kurz dabei bist. Und da stehen wir ja auch staunend irgendwie daneben und denken, das hätte ich auch gerne nochmal. Heute würde ich es anders machen. Ja,
also ich habe schon als Kind mir gewünscht, mal an einem Schüleraustauschprogramm teilnehmen zu können. Konnte ich nie. Und bis heute finde ich das traurig. Ich hätte gerne mal für ein halbes Schuljahr in Paris richtig Französisch gelernt, weißt du?
Oder das kannst du jetzt als Granny-Au-pair.
Zum Beispiel, also um Gottes Willen, also ich finde das nicht, also es ist aufgeschoben, das ist, ne, also das ist, sagt man aufgeschoben, abgehoben? Also das ist alles nicht weg, man kann das ja immer noch machen. Bitte verstehe mich nicht falsch, ich finde, alles ist noch immer irgendwie möglich, wenn das gesundheitlich geht und wenn das mit den, wenn man das mit den Liebsten auch gut koordiniert kriegt, aber ich weiß, dass ich das als Mädchen gewollt hätte. Das wird nicht mehr gehen. Nein. Ich bin nicht mehr 14.
Also ist das Leben auch Abschied. Es sind ja auch viele, viele kleine Abschiede. Also was weiß ich, der eine hat halt gesundheitliche Probleme, der andere muss sich vielleicht von der Ehe verabschieden. Also je älter wir werden, umso mehr. Man muss ja in jeder neuen Lebensphase etwas lernen. Wir sind ja überall neu. Eigentlich ja auch in dieser Lebensphase der Abschiede. Müssen wir das lernen?
Ja, und da ist ja dann das Leben der Lehrer. Man kann darauf vertrauen, dass man nicht die erste Person ist, die das durchmacht und dass das schon ein paar Mal geklappt hat. Das finde ich ganz beruhigend und dafür wird man ja auch, glaube ich, älter oder dass man sich verlässt auf den sogenannten Bauch oder dass man sagt, ich kann das.
Es bekommt aber auch sowas Melancholisches. Also ihr habt auch sehr viele melancholische, so ganz zarte Szenen, als der Papa der jüngeren Tochter etwas schenkt, wo sie erst sagt, ah, ich mag die Farbe gar nicht, ich will jetzt nicht sagen, was es ist. Und er ist dann so, ja, in dieser Verletzbarkeit auch melancholisch.
Und das finde ich übrigens, abgesehen davon, dass das ein schöner Erzählstrang ist, und auch für die Geschichte ganz wichtig ist, dass man merkt, aha, es gibt auch diese stillen Momente, finde ich die beiden Personen, die das spielen in dieser Szene, so überwältigend. Das ist ein unfassbares Talent. Momo Bayer spielt eine der Töchter von Ralf. Was die da spielt, das ist ja ungeheuer gut und berührend. Und auch was Basti da spielt. Also diese Seite sieht man nicht oft von ihm, dass der sowas Stilles, und zwar Verletztes und auch
Zartes, und
Verletzliches. Also verletzt ist er, aber dass er, oder dieses Verletzliche, dass man merkt, oh, da sind noch ganz viele Sachen, da darf ich jetzt gerade nicht drüber sprechen, da werde ich ihn überfordern, wenn so aus Töchtersicht, ne, wenn ich das jetzt auch noch anspreche. Und dann ist diese Tochter auch so diplomatisch und sagt so schöne, tröstende Sachen. Und das ist ja in der Konstellation nicht üblich, dass ein Kind die richtigen Worte findet und den Vater tröstet, ohne dass er den Eindruck hat, ich bin jetzt hier ein Schwachmat oder so. Und das finde ich, das ist eine ganz tolle Szene. Schön, dass du die ansprichst.
Ich habe mit meinem heutigen Gast Anke Engelke gesprochen. Anlass ist ihre neue Serie Perfekt verpasst. Da gibt's unter anderem die Maria, die mit ihrem Vater zusammenlebt. Und so ein Zusammenleben der Generation, ist das was du auch gut findest und gerne noch viel mehr hättest? Kann das gelingen? Würdest du das auch gerne leben, Anke?
Haben wir auch viel drüber gesprochen. Und das ist natürlich so schön, wenn du eingebunden bist in diesen Prozess, ne, im Writers Room. Das war für mich, wie gesagt, eine ganz frische Erfahrung, eine ganz neue Erfahrung. Dann kannst du ja spinnen und kannst dir ja eine Welt auch bauen, die du dir wünschst. Du kannst auch eine Welt zeigen, wie du sie wahrnimmst. Man blendet ja dann eigentlich aus, wie man mehr über Menschen sprechen sollte, die man mag und deren Arbeit zum Beispiel man mag, schätzt, als über Menschen, die man nicht mag. Das ist vielleicht ein ganz guter Weg. So mochten wir das sehr gerne, da rumzuspinnen und zu sagen, wie ist es eigentlich, wenn mehrere Generationen zusammenleben oder so dicht beieinander? Also die wohnen in so einem Hof im Grunde, Maria und ihr Vater. Und Also für mich fühlte sich das toll an und richtig und gut, aber natürlich brodelt auch da ein Konflikt, ne? Mhm. Wenn Menschen aufeinander hängen, die eigentlich...
Gibt es eigentlich immer, ja. Immer etwas. Aber wie war denn das für dich, diese Freiheit des Schreibens zu haben? Du hast jetzt ein, zwei Mal erwähnt, das war neu. Mhm. Du bist ja in so vielem schon erfahren und jüngere Kollegen und Kolleginnen schauen bestimmt auch, wie kann man sich von dir etwas abschauen, etwas lernen am Set. Aber da warst du dann, verstehe ich das richtig,
ich war
warst
der
du
Rookie.
Dann die Neue?
Ja, ich war die Neue. Basti hat mit Sascha zum Schluss dann auch an ganz vielen Pastewka-Folgen mitgeschrieben. Aha, der war einer,
der war nicht mehr der Neue.
Nee, der kann das. Der hat das schon viele Staffeln lang gemacht.
Und die Neue zu sein, war wie für dich?
Das war super schön, weil ich so toll aufgenommen wurde und weil ich nicht behandelt wurde als die, die nichts weiß. Also man hat oft gedacht, dass ich mir die Ladykracher-Sketche selber ausgedacht habe. Aber das ist nicht so. Das haben andere Leute geschrieben. Ich habe mir nichts ausgedacht. Ich kann das super spielen, ne? Aber schreiben, lustig schreiben, kann ich eigentlich nicht so pointiert. Ich kann keine Sketche schreiben oder so Gags schreiben. Aber jetzt bei Perfekt verpasst haben wir ja dramaturgische Bögen geschrieben.
Es war ja nicht in einer kurzen Phase, richtig, wo der Gag dann raketenartig losgehen musste, sondern du hattest ja die Entwicklung und es gibt ganz, ganz viele ruhige Phasen auch von dir.
Aber alleine hätte ich das nicht hingekriegt. Es ist gut, dass da Leute dabei saßen, die schon Kinofilme geschrieben haben, die Drehbücher geschrieben haben für andere Serien, die wissen, was man vorne platzieren muss, was man da andeuten muss, damit es hinten aufgeht. Die wissen, was man vorne weglassen muss, damit es da und da eine Überraschung gibt und so. All diese Dinge, die kannte ich nicht.
Und trotzdem konntest du ja sicherlich etwas einbringen. Also deine Art, einen Text zu lesen, ihn zu übersetzen ins Spiel, das sind dann ja deine Stärken.
Ja.
Was hast du mitgenommen nach diesen Wochen eingeschlossen?
Also ich habe mitgenommen, dass ich das besser kann, als ich dachte. Mhm. Und ich habe mitgenommen, dass das richtig ist, was ich schon seit Jahren praktiziere, dass es richtig ist, was anzunehmen. Wenn jemand das besser weiß, nehme ich das an. Und das ist in so einer Gruppe richtig, richtig schön. Da entstehen so ganz tolle Energien und da schmeißt man auch mal was hin und sagt, nein, nein, der fährt da und dahin. Nein, weißt du, wer da auch in dem Auto sitzt? Der und der, die und die. Nein, nee, besser, pass auf, ich hab's jetzt. So. Mhm. Und dann spinnt man so ein bisschen rum. Und in unserem Fall war dann Jule Ewerts, die als Producerin da eigentlich das Zentrum unserer Produktion war, die stand dann an der Magnettafel, hat immer wieder neue Zettelchen geschrieben und an die Magnettafel gehängt, dass man, ne, irgendwann heißt es dann, warte, stopp, 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 jetzt müssen wir mal sortieren. Und da ist es schön, wenn ich als Schauspielerin sagen kann, nee, das würde ich dir nicht glauben. Die hat doch, erinnert euch, die hat vorletzte Folge, hat sie das und das gemacht.
Andere
und das
Perspektive
und das gesagt.
Dann, ganz genau.
Weil ich dann sofort denke, könnte ich das spielen? Und dann merke ich, wenn ich das spielen müsste, dieses Gefühl, diesen Umschwung, diese Reaktion, das würde nicht klappen, das würde sich nicht gut anfühlen.
Und was spürst du dann, wie so eine innere Sperre, wie eine Schranke oder wie muss man sich das vorstellen?
Ach, da ist schon auch Kopf dabei, das ist nicht so, das ist nicht nur der Bauch, der das sagt, das ist so ein Zusammenspiel und das habe ich mitgenommen, dass das gut ist, dann auch zu sagen, nee Leute, das können wir so nicht machen, das glaube ich mir dann selber nicht und dann mit Leuten zusammenzuarbeiten, die nicht sagen, nee und dann kommt das ein Verb, das ich ganz schlimm finde in dem Kontext, nee, das wird schon funktionieren.
Nee, das ist dann ja, dann will man ja schnell fertig werden.
Ja.
Wir sind am Anfang des Schuljahres jetzt wieder hier in Hessen und im Saarland. Hast du als Dreifachmama einen Tipp zum Lockerbleiben, wenn die Teenies auch mal keinen Bock mehr haben? Schon in der zweiten Woche?
Das Rezept ist ganz einfach. Es gibt nur eine Zutat und die Zutat heißt Liebe.
Immer wieder.
Es geht nicht anders. Man kann da nicht drauf gucken mit Wut oder mit Verärgerung und mit Frust und so weiter. Das ist ja totaler Schwachsinn. Abgesehen davon, dass wir auch mal in dem Alter waren und uns die Synapsen auch alle durchgeknallt sind. Was ist denn das für eine Haltung, wenn man Kindern und Jugendlichen gegenüber sagt, das ist alles Quatsch, was ihr da macht und ihr seid doof und ihr seid falsch und so weiter. Die sollen ja auch mal Erwachsene werden, die glücklich sind und die was beizutragen haben in der Gemeinschaft, die soziale Wesen sind und die mit offenem Herzen, mit offenem Blick und mit offenen Armen durchs Leben laufen und gute Menschen werden, gute Menschen. Und es geht nicht, wenn wir jetzt auf die draufhauen, verbal, das geht nicht.
Ja, und Druck haben die sowieso schon ganz schön viel.
Na klar.
Ne? Also das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Ich glaube, am Ende haben die dann auch eine 40-Stunden-Woche plus Hausaufgaben, plus Klausurenstress, plus Master machen. Also das ist ja ein sehr, sehr verschultes System, auch mit sehr viel Druck dann am Ende. Wenn man auf euch beide schaut, das Erfolgsduo, so wird es ja oft genannt, Bastian Pastewka und dich, ihr habt im Writers Room gesessen, aber es sind eben auch viele wunderbare Kollegen an der Seite. Ich feiere Fritzi Haberland, Peter Jordan als einer der drei Jochens, Edin Hasanovic als Hundetrainer, Hakan. Also eine richtig tolle Crew. Hast du nur mitgeschrieben oder auch mit besetzt das Team?
Da hatten wir auch Mitspracherecht, Basti und ich, weil wir auch als Mitproduzierende im Boot saßen und
Castings gemacht. Finanzielle Verantwortung.
Absolut.
Anke, hast
absolut.
Du mit deinem Bankbeamten besprochen, ja?
Nee, ich wollte das mal anders haben. Also ohne das jetzt schlecht zu machen, wenn man als Schauspieler oder als Schauspielerin gebucht wird, dann kommt man morgens zum Set oder wird abgeholt, dann sitzt man in der Maske für zwischen einer halben Stunde und zwei Stunden, je nachdem, wie aufwendig Haar und Make-up sind. Dann geht man ins Kostüm, dann dreht man, dann hat man Mittagspause, dann dreht man nochmal und abends wird man wieder nach Hause gefahren oder ins Hotel gefahren. Man hat dann eigentlich nur seinen Job gemacht, der aus daraus besteht, eine Figur darzustellen, jemand anders zu sein.
Du wolltest mehr.
Ich wollte Verantwortung übernehmen. Das ist ja unser Baby. Das ist Bastians und mein Baby. Wir haben uns das ausgedacht und wir wollten das. Und dann zieht man sich nicht raus aus der Verantwortung. Das macht man nicht.
Dann ist aber
man
da auch merkst komplett du auch Personalverantwortung. Dann merkst du, ich habe ja auch lange produziert.
Ja.
Okay, da wird vielleicht jemand schwanger, nicht in der kurzen Produktionsphase, aber dann ist vielleicht der Ton nicht da, dann ist Equipment nicht da, dann reicht vielleicht das Geld nicht für einen ganz bestimmten Drehort, den man sich gewünscht hat. Also man muss dann ja schon sehr viel mehr bedenken.
Ja, und das ist gut. Also ich mag das gerne, wenn da ein Miteinander stattfindet und ich auch was dazulerne. Und du sprachst die Besetzung an. Wir haben richtige Wunschlisten erstellt, ne, als es um die Besetzung meines Vaters ging. Michael Wittenborn, das ist so eine Größe. Also wer in Hamburg häufiger ins Theater geht, wird Michael Wittenborn dort erleben. Das ist eine Sensation, was dieser Mann da spielt. Und das habe ich mir immer gewünscht, mit dem zu spielen. Und das war mal, wir hatten mal fast die Chance bei Wellness für Paare, das war ein Improfilm von Jan Schütte, waren wir als Paar angedacht. Und dann hat er erst zugesagt und dann hat er abgesagt und gesagt, nee, ich habe Angst vor dir, ich will nicht mit dir spielen.
Und das als fand Tochter ich, konnte er dich aushalten, ja?
Ja, ich war also egal in welcher Konstellation.
Das finde ich aber spannend zu sagen, man hat Angst vor dir.
Naja, bei Impro, das kann ich schon verstehen. Mhm. Ich bin da vielleicht stigmatisiert und man denkt, ich hätte so einen Witzezwang oder so. Aber das nehme ich auch niemandem übel. Aber das war so schön, als er zugesagt hat. Mhm. Oder ja, mit Fritzi zu spielen, du hast ihren Namen genannt. Fritzi
auch
Haberland.
Eine große Theaterschauspielerin.
Mann, ist die toll. Und ich habe, wir sind uns menschlich so nahe gekommen, dass ich sie sogar eingeladen habe, mitzumachen bei der Sendung mit dem Elefanten für ein paar kleine Bits, die wir zusammen gedreht haben. Das war auch so ein großes Vergnügen, sie da improvisieren zu sehen und mit ihr die Bälle hin und her zu spielen. Das ist so ein Privileg jetzt, ohne Quatsch. Und da lohnt es sich wirklich dann auch zu sagen, so, ich übernehme jetzt Verantwortung und ich stehe jetzt im Abspann auch auf der Produzentenliste. Das mache ich jetzt, komm. Und ich rede mit und ich übernehme Verantwortung. Das ist neu und schön.
Ja, dazu sagen ja und ich stehe auch dafür ein und ich übernehme eben auch tatsächlich die Verantwortung. Da gucken ja auch viele weg oder wollen die eben nicht oder schieben sie weiter oder sind zufrieden mit dem, was sie an Verantwortung in ihrer jeweiligen Aufgabe haben. Aber dazu sagen, nochmal zu wachsen und sich zu verändern in dem Umfeld, was du kennst, eine neue Herausforderung anzugehen, das ist doch schön. Und das Ergebnis können wir sehen bei Amazon Prime. Perfekt verpasst. Ich habe es schon gesehen und kann euch nur sagen, ihr solltet es nicht verpassen. Herzlichen Dank, liebe Anke Engelke.
Danke, Bärbel, das war schön mit dir.
An dich auch. Bis bald.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Anke Engelke im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Wenn ihr mehr von ihr hören möchtet, empfehle ich euch den Podcast Wie war dein Tag, Liebling? Zweimal in der Woche spricht Anke da mit meinem SWR3-Kollegen Christian Thees über die kleinen Geschichten des Lebens. Mal witzig, mal inspirierend, mal überraschend und immer sehr nahbar.